Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte heute einen Psalm betrachten. Ja, die Psalmen sind ja so die Lieder des Herzens. Oder mit anderen Worten kann man auch sagen, was den Menschen wirklich bewegt, hat er zum Ausdruck gebracht in Form von Gedichten, von Poesie. Und viele von diesen Psalmen sind ja von David geschrieben. Ja, und der David ist für mich jemand, so eine meiner Lieblingsfiguren, Personen in der Bibel. Und weil er einfach ja, vieles in seinem Leben gemacht hat, sich mitgeteilt hat, auch in den Psalmen und auch sonst, Höhen und Tiefen eben erlebt hat. Heute Morgen möchte ich den Psalm 25 betrachten und als Überschrift des Psalms gewählt, der Herr steht mir zur Seite. Ja, und dieser Psalm beschreibt eigentlich das Leben gleich so einer beschwerlichen Reise, die wir allein nicht erfolgreich abschließen können. Also das Leben ist wie eine Reise. Ja, und ich denke, viele von uns haben ja schon Reisen gemacht und manchmal gibt es auch so beschwerlichere Reisen. Genau, und eins ist ganz klar, dass wir das Leben schon leben können, auch ohne Gott. Aber ob wir es wirklich gut abschließen können und zum Ziel kommen, das ist eine andere Frage. In diesem Psalm kommt 5-mal das Wort Weg vor. Und das Wort Weg bedeutet ja eben, dass wir auch in unserem Leben so auf dem Weg sind. Und ja, da gibt es ja viele Entscheidungen zu treffen in unserem Weg, Lebensweg. Wir brauchen in unserem Weg auch eine gewisse Orientierung. Wo geht es eigentlich lang? Wo soll man hingehen? Eine Ausrichtung. Überhaupt, in welche Richtung soll man gehen? Und das ist ja nicht immer so ganz einfach im Leben, oder? Also Margit und ich, wir gehen gerne wandern. Und da wir ja in Füssen wohnen und das Wandern manchmal nicht so ganz schön ist, weil es so viele Touristen sind, suchen wir eher irgendwelche Gegenden, wo Einsamkeit da ist. Und ein sehr schönes Land wirklich zu empfehlen ist Georgien. Georgien, da im Kaukasus irgendwo da, manche wissen vielleicht, wo es etwa ist, da waren wir schon 2-mal. Aber es gibt ein Problem in Georgien, da gibt es halt viele unmarkierte Wege. Also man möchte irgendwo hingehen, aber es ist nicht immer ganz einfach. Und da haben wir zum Beispiel eine Wanderung gemacht, da sind wir wohin gefahren, haben wir gesagt, ach, da hinten ist so ein schöner Berg, auf den wollen wir gehen. Hört sich ja gut an. Sind wir losgelaufen, gelaufen. Und das Problem ist ja, da gibt es halt, war ja keine Markierung da, also uns gibt es sehr viele Wege und eine führt links, eine rechts und irgendwann musst du dich entscheiden, wo gehst du hin? Ja, gehst du jetzt den Weg oder gehst du den Weg? Und einige Zeit später kommt wieder so eine Weggabelung und irgendwelche Wege führen dahin, dorthin. Ja, so ist es manchmal im Leben auch, oder? Ja, dass wir immer wieder so Entscheidungen treffen müssen, also oft ganz kleine Entscheidungen, was weiß ich, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, was weiß ich, so kleine Entscheidungen wie, jetzt habe ich echt was Blödes gesagt, gehe jetzt nochmal hin und entschuldige mich oder nicht. Das Leben ist ja voller Entscheidungen. Und so war auch der Weg voller Entscheidungen. Und der Berg war vor uns, da wollten wir eigentlich hin auf diesen Berg. Hat echt schön ausgeschaut. Und wir sind gelaufen und war echt interessant, die Wanderung. Sind wir dann so Sumpfgelände so ein bisschen gekommen, war auch sehr schön. Und Stunden später war es immer noch schön irgendwo oder interessant. Aber wir sind nicht hingekommen, wo wir wollten. Also wir haben wieder zurückgefunden, seht ihr, wir sind da. Gell? Aber versteht ihr, so ist oft der Lebensweg auch. Ja? Oder der Mensch hat oft gar kein Ziel, wo er eigentlich hin möchte. Oder er hat vielleicht ein Ziel und kommt nicht hin. Und davon ist so ein bisschen in diesem Psalm 25 zu Rede. Das Leben gleicht einer auch beschwerlichen Reise. Und wir werden allein nicht erfolgreich abschließen, hinkommen und dorthin kommen in unserem Leben, wo wir vielleicht wollen. Oder was das Leben ist. Also es gibt eben im Leben viele Abzweigungen, viele verschiedene Wege, die wir gehen können. Und so bittet der Psalmist, also David, um Weisheit, um Bewahrung und um Kraft. Das ist so etwas, was den Psalm mit eben ausmacht, dass er in den ganzen Psalm um diese drei Dinge so bittet: Weisheit, Bewahrung und Kraft. Ja, wollen wir den Psalm mal aufschlagen, Psalm 25. Und ich denke, schon die ersten zwei Verse fangen sehr gut an, kann vielleicht auch so eine Art Überschrift sein, so eine Zusammenfassung des ganzen Psalmes oder auch einfach was, der Hauptgedanke, der rauskommt. Ich denke, das soll auch der Hauptgedanke von uns Menschen sein, die mit dem Herrn leben. Vers 1. Nach dir, Herr, verlanget mich, übersetzt Luther. Und manchmal ist es ganz gut, so Dinge wirklich zu wiederholen, sich damit zu beschäftigen, das sich zu verinnerlichen. Nach dir, Herr, verlanget mich. Oder man kann Elberfelder übersetzt, zu dir, Herr, hebe ich meine Seele empor. Ich hebe meine Seele, also Seele ist das Innerste, das Wichtigste, hebe ich wirklich mal empor zu Gott. Also es ist dasselbe Gedanke, Luther übersetzt es ja ein bisschen anders, aber eigentlich inhaltlich ist es dasselbe. Also dass ich mich ausrichte, innerlich wirklich immer wieder ausrichte auf Gott. Wirklich mich in meine Seele, das Wichtigste in meinem Leben, emporhebe. Weg vielleicht von Problemen, weg von meinen Terminen, weg von Erwartungen des Tages, wenn ich stille Zeit mache. Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt der stille Zeit ist ja, dass ich mich wirklich zurückziehe vom Alltag, von dem, was mich sonst immer beschäftigt, mich konzentriere auf den Herrn und wirklich nach ihm verlange, meine Seele erhebe, hochhebe hin zum Herrn. Ich denke, das immer auch, also ich praktiziere es manchmal auch und ich finde es sehr wichtig, dass man vielleicht sich hinsetzt und wirklich einen Gedanken wiederholt, immer wiederholt, ja, was will ich eigentlich heute vielleicht, ja? Und hier dieser Psalmist, David sagt, mich verlangt nach dir. Ich erhebe meine Seele zu dir. Ich möchte mich wirklich nach dir orientieren, ausstrecken. Ja, ich erhebe mich, meine Seele zu dir. Ich blicke auf zu dir. Vielleicht so wie Jungverliebte, die haben ja auch immer Verlangen, mit dem anderen zusammen zu sein. Ich hoffe, auch die Verheirateten hier haben auch immer wieder Verlangen, natürlich mit dem Ehepartner zusammen zu sein. Und nicht andersrum vielleicht, aber ja. Und wo kein Verlangen mehr da ist, ich glaube, dann läuft irgendwas schief. Ich denke, muss man sich vielleicht immer wieder schenken lassen oder wirklich immer wieder das praktizieren, dass man wirklich Verlangen hat, zum Ehepartner, ihn zu sehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und mit ihm zusammen zu sein. So die erste Liebe zu haben, dass die immer wieder auch da ist, ein Stück weit. Aber auch bei uns Christen ist es so, dass wir eigentlich die erste Liebe haben sollten, müssten. Es wird ja in der Offenbarung, in den Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, bemängelt es ja Jesus Christus wirklich, ja, dass man die erste Liebe verloren hat. Und da, wo gar kein Verlangen mehr da ist zum Herrn, die erste Liebe nicht mehr da ist, wie in der ersten Liebe, sondern Verlangen da ist, da läuft irgendetwas schief. Und ich denke auch, in der Ehe läuft wirklich was schief, wenn kein Verlangen mehr da ist. Ja, da muss dann gearbeitet werden. Und genauso ist es ja ein ganz wichtiges Kennzeichen zwischen mir und Gott, dass ich wirklich ein Verlangen nach Jesus habe. Verlangen wirklich nach Gott direkt habe. Mich verlanget nach dir, sagt Paulus, sagt David hier. Nach dir, Herr, verlangert mich. Das ist so der erste Satz in diesem Psalm. Und ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sache, gell? Dass man wirklich diese Ausrichtung hat. Oder meine Seele erhebt sich weg von allem hier auf dieser Erde, erhebt sich hin zu dem Herrn. Ja, und die zweite Aussage in diesem Psalm ist Vers 2 eben. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Mein Gott, andere Übersetzung, ich vertraue dir oder ich hoffe auf dich. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Ja, zunächst mal dieses Mein Gott, du bist wirklich ein Teil von mir, du bist mein Gott. Ja, so diese persönliche, diese intime Beziehung, du bist mein Gott. Ja, Und auch da, denke ich, ist immer wieder ganz gut, drüber nachzudenken. Also man kann das ja leicht sagen, aber inhaltlich das zu füllen mit meinem Wesen, ist ja oft, indem ich mich wirklich hinsetze und sage, ja, du bist mein Gott. Und das wiederholen und überlegen, ja, ja, wirklich, du bist mein Gott. Genau. Und der David sagt hier, ich vertraue dir, auf dich vertraue ich. Ja, Vertrauen ist ja ganz was Wichtiges im Leben. Und normalerweise ist es so, dass ein Kind von klein auf Vertrauen lernt. Und ein kleines Kind weiß, ich kann meinem Papa und meiner Mama vertrauen. Und es ist ganz wesentlich im Leben, dass der Mensch das lernt schon als Kind. Meiner Mama, meinem Papa kann ich vertrauen. Wenn ich Hunger habe, ist die da. Wenn sonst etwas da ist, eine Not da ist, da ist jemand, steht mir zur Seite. Das ist das, was ein Kleinkind lernen muss. Ja, und wenn das das nicht hat, nicht bekommt, dann fehlt dem Kind schon was. Auch das Vertrauen überhaupt, das, was der Mensch haben sollte. Und leider ist es in der heutigen gefallenen Welt so, dass das Vertrauen enorm erschüttert wird. Viele Väter machen sich auf den Staub, nach kurzer Zeit vielleicht. Die Mütter orientieren sich auch in ganz andere Richtung vielleicht manchmal. Und viele kleine Kinder werden vielleicht schon in ihrem Leben, in ihrem Vertrauen völlig erschüttert. Aber auch sonst, vieles im Leben läuft oft schief, in Partnerschaften, in Beziehungen zu anderen Menschen. Treue, dieses Wort, ist ja, hat keinen sehr hohen Stellenwert mehr in vielen Schichten. Das Vertrauen wird sehr oft erschüttert, auch in der Politik. Politik werden Sachen versprochen, wo jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, weiß, das können die ja gar nicht alles erfüllen. Ja, und wie will ich da der Politik, den Politikern noch vertrauen, wenn die Dinge versprechen, die ja gar nicht machbar sind? Und ist die Wahl vorbei, dann ja, waren es halt Wahlversprechen, aber Umsetzung geht einfach nicht. Ja, aber wie kann der Mensch da noch Vertrauen oft in diese Politiker haben? Und so trifft man immer wieder auch Menschen, die wirklich sagen, ich vertraue niemand mehr. Ich kann nicht mehr vertrauen. Und wenn so jemand zum Glauben kommt, der hat natürlich manchmal auch echte Probleme, Gott zu vertrauen. Wenn das ihn geprägt hat in seinem Leben. Und ich denke, wir müssen es lernen, immer wieder auch mehr, vielleicht ist auch unser Vertrauen erschüttert worden im einen oder anderen Bereich oder Situation, aber auch, dass wir es wirklich lernen. Ja, Luther sagt, mein Gott, ich hoffe auf dich. Das hat David wirklich gesagt und davon können wir immer auch wieder so ein Stück lernen von ihm, darüber nachdenken, Elberfelder, auf dich vertraue ich. Jetzt gehen wir mal zu dem David, zu einer Episode in seinem Leben. Und er hat ja wirklich auch in seinem Leben einiges so erlebt, wo ich sagen muss, ist ja wirklich alles nicht so geradlinig gelaufen. Und das ist vielleicht manchmal die Realität auch in unserem Leben, vielleicht nicht ganz so extrem wie beim David. Also manches war schon sehr stark, also schon sehr herausfordernd für ihn. 1. Samuel Kapitel 30, Vers 1 bis 6. Eine Situation, in der David wirklich total herausgefordert wurde, etwas erlebt hat, wo ihm wirklich ganz, ganz, also ihn wahrscheinlich so an die Grenzen gebracht hat. Also in der Vorgeschichte war er war mit so 600 Männern eigentlich auf der Flucht vor Saul und die haben auch manchmal so Streifzüge gemacht und haben dann, wie es hier heißt, die Familie zurückgelassen mit den Kindern in Ziklag. Und jetzt kommt David mit seinen 600 Leuten zurück nach Ziklag, wo seine Frauen und Kinder eben waren, in dieser kleinen Stadt da. Und als nun David mit seinen Männern am dritten Tage nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Und als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, das mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. Ahinoam, die Jesiterin, und Abigail, Nabas des Karmeliters Frau. Brutale Situation, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ja? Du kommst zurück mit deinen 600 Leuten und alles ist weg. Niedergebrannte Stadt, Frauen weg, Kinder weg. Was machst du jetzt? Völlige Katastrophe eigentlich im Leben des Davids. Tja, Vers 6, und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Das war natürlich noch das Nächste, dass sie nicht gesagt haben, komm, David, es geht schon, pack mal irgendwie, wir schaffen das schon. Was machen sie? Sie wollten ihn nur steinigen. Du bist schuld, du hast uns in diese Situation geführt. Da bist du Anführer, meinst es gut, machst etwas und das Ergebnis ist, dass ja, in einer absoluten Krisensituation die Leute um dich herum sich gegen dich wenden und dich noch steinigen wollen. Tja, was machst du jetzt? Was machen wir? Was macht David? Das ist ja auch wieder so eine Weggabelung. Du kannst ja verschiedene Dinge in der Situation machen. Ja? Du kannst wütend werden, du kannst um dich schlagen, du kannst... Was machst du? Was macht David? Genau. Ende Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat Gott wirklich gesucht. Und er hat Zeit verbracht mit Gott. Er stärkte sich im Herrn. Er vertraute dem Herrn und auch in der Situation, Herr, du stehst mir bei. Du bist an meiner Seite. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Er könnte vorstellen, da waren so viele Fragen in seinem Kopf, der war aufgewühlt. Also, man kann sich kaum vorstellen, wie so Menschen in so einer Situation, wie es ihm ergeht. Aber was hat er gemacht? Und da sieht man auch das Herz des Davids, ja, auch in dieser Situation. Er stärkte sich im Herrn. Er hat sich zurückgezogen und hat den Herrn gesucht und hat Zeit mit dem Herrn verbracht. Der eine oder andere würde sagen, in der Situation, wow, komm, jetzt müssen wir sofort was unternehmen. Also sofort. Aber er stärkte sich zunächst mal. Und was war das Nächste? Er wusste immer noch nicht, wie es weitergeht. Er hat sich zunächst mal gestärkt. Er hat Zeit mit dem Herrn verbracht und wirklich mit ihm diese Gemeinschaft gesucht. Und Vers 7, und er sprach zu dem Priester Abiata und dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod her. Das war eben damals dann die Möglichkeit auch, den Willen des Herrn zu erfragen. Und das war dann der nächste Schritt, dass er wirklich den Herrn gefragt hat, Herr, was soll ich tun? Wie soll es weitergehen? Also war ihm auch nicht sofort klar, was er machen sollte. Es war nicht so, dass er sofort einen Einfall gehabt hat und gesagt hat, das ist vom Herrn, das mache ich jetzt. Sondern die Reihenfolge ganz interessant. Zunächst stärkt es sich vom Herrn und dann hat er den Herrn ganz konkret gefragt, was soll ich jetzt in der Situation tun, in dieser katastrophalen Situation? Heutzutage würden vielleicht viele sagen, ja, also wenn jemand mit Gott lebt, Gott lässt es in deinem Leben nie zu, so eine Katastrophe. Ja? Also wenn du mit Gott lebst, du schwebst fast, das kein Unglück passierte, nichts Schlimmes passiert in deinem Leben, du gehst gerade so absolute, dir gelingt alles, du wirst reich, gesund und so weiter. Die Bibel sagt was anderes. Auch Menschen, die wirklich mit Gott gelebt haben, haben unterschiedlichste Situationen erlebt, die manchmal sehr schwierig zu durchleben waren. So wie der David. Ja, er befragte den Herrn, ganz bestimmt händeringend, Herr, was soll ich tun? Und der Herr hat ihm Weisheit gegeben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das können Sie dann zu Hause auch weiterlesen, diese Geschichte, dass sie einen Sklaven gefunden haben, dem haben sie zu essen und trinken gegeben und der hat dann ihnen weitergeholfen und so weiter. Und das Ergebnis war eben, dass alle Frauen, alle Kinder zurückgeführt werden konnten. Keiner ist ums Leben gekommen und Gott hat die Bewahrung geschenkt. Für diese Frauen und Kinder, für alle. Tja. Psalm 25. Und da lese ich jetzt erstens einmal mal diese Verse 1 bis 3. Nach dir, Herr, verlangert mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht verlocken über mich. Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harrt. Aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. Dann noch Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Also David, was sich bewusst auch in seinem ganzen Leben, eigentlich was er immer erlebt hat mit dem Herrn, dass das Leben eben eine Reise ist, die manchmal sehr beschwerlich ist und verschiedenste Sachen auf einen einprasseln können. Und diese Verse drücken zum Ausdruck, Herr, ich brauche dich. Ja, lehre mich, deine Wege. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Ich brauche dich für mein Leben. Und ich habe immer wieder erfahren, dass du mir wirklich zur Seite stehst. Vers 3, denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. Aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. Ich habe mich vor ein paar Tagen auch mit jemandem getroffen, weil dieser Psalm 25, der ist schon so 2-3 Wochen, wo mich der begleitet. Immer wieder lese ich den und den finde ich echt sehr, für mich auch sehr hilfreich. Und habe mich mit jemandem getroffen, wir haben mal dieses Wort zuschanden werden so ein bisschen beleuchtet und war ganz interessant, dass wir da so ein paar Aspekte auch rausbekommen haben. Ein Aspekt war echt gut, das Wort kann auch benutzt werden, um in einem Gericht beschämt zu werden. Und zwar folgendermaßen, also der Hintergrund vielleicht, man denkt wirklich, man ist richtig, ja? Man hat alles richtig gemacht, beim Verkehrsunfall als Beispiel. Und dann kommt man zum Richter und der zeigt einem auf, dass du eigentlich der Schuldige bist, weil du manche Dinge wirklich nicht richtig gemacht hast, weil du Fehler gemacht hast, die dir selber gar nicht so bewusst waren. Oder durch Selbstbezug, du wirklich gedacht hast, du machst alles in Ordnung, gehst wirklich das richtig, und in Wirklichkeit hast du die Fehler gemacht, und er wird schuldig gesprochen, dieser Mensch. Obwohl er in die Gerichtsverhandlung reingeht und sagt, boah, ich bin okay. Und so ist oft das Leben auch, gell? Durch Selbstbezug denken auch wir machen alles richtig. Ja? Und wenn man mit Menschen, und wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, ist es so, die Fehler machen immer die anderen. Ja? Wenn man, also nicht bei mir selber auch, aber wenn man so das beobachtet und im Gespräch mit Menschen ist, ist immer der andere schuld, immer der andere schuld. Aber genauso ist es bei uns, gell? Dass wir so blinde Flecken haben in unserem Leben, vielleicht auch gegenüber Gott, oder der Mensch wirklich denkt, er ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja? Und das ist ein absoluter Selbstbezug. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war mal auf der Fußgängerzone in Kempten und den Menschen habe ich nur da mit ihm zeitlang gesprochen. Ich habe ihn nicht gekannt weiter, aber er hat wohl einiges Schlimmes in seinem Leben erfahren. Und er hat dann auf der Fußgängerzone gesagt, wenn ich mal sterbe, werde ich Gott gegenübertreten, weil man das in meinem Leben zugelassen hat. Auf der einen Seite verständlich von diesem Menschen vielleicht aus, ja, aber das ist ein absoluter Selbstbezug. Ja? Er denkt, er hat dieses Recht, vor Gott dazustehen und Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Absoluter Selbstbezug von uns Menschen. Aber auch im Kleinen ist es bei uns so, dass wir eben manchmal so handeln. Deswegen in Vers 5, und das denke ich ist ganz wichtig, Vers 5 hier, was David auch sagt, leite mich in deiner Wahrheit, leite mich in deiner Wahrheit, was vor dir richtig ist. Denn wer ist der Fürst dieser Welt? Satan, genau. Und welchen Titel hat er? Der Lügner von Anfang an. Und deswegen ist vieles, was uns in dieser Welt begegnet, ja, ist verdreht, verlogen. Es gibt ja so ganz, zum Beispiel meine Eltern, ja, meine Mutter, die ist ganz normal aufgewachsen als Jugendliche zur Zeit des Nationalsozialismus, ist bei BDM, also Bund Deutscher Mädchen, eingetreten, hat für die gearbeitet, hat viele gute Dinge wohl gemacht, aber war völlig verblendet. Bis dahin, dass sie dann, als der Krieg vorbei war, eine Entnazifizierung mitmachen musste. Ein Programm, um umerzogen zu werden. Warum? Weil sie belogen wurde. Weil ihr was vorgegaukelt wurde, von klein auf. Ja, und sie da aktiv dabei war. Völliger Betrug. Ja, von der Regierung aus. Sie ist manipuliert worden in eine Richtung und musste umerzogen werden. Entnazifiziert werden. Das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber ich denke auch heutzutage ist dieser ganze Informationsfluss, ja, wie viel Lüge ist dabei? Ja, Verschwörungstheorien, wie viele Lügen sind da dabei? Leite mich in deiner Wahrheit, unterweise mich in deinem Willen, in deinem Wort und auch in der Anwendung des Wortes. Und ich denke, das ist in unseren christlichen Kreisen manchmal auch schwierig, ja, dass wir das Wort Gottes richtig anwenden. Dass die Hauptsache bleibt und die Nebensachen. Leite mich in deiner Wahrheit. Vor 2 Wochen hatte ich mein Gespräch mit einer Frau. Da ging es um ein Thema, was uns vielleicht auch beschäftigt so manchmal. Erdbestattung oder Feuerbestattung. Und sie hat erzählt, das war eine riesen Diskussion in diesem Kreis da, weil eben ein Mann halt feuerbestattet wurde. Und eine Frau hat sich enorm empört darüber, weil die Angehörigen, die wohl nicht gläubig waren, eben diese Person haben Feuer bestatten lassen. Die Bibel gibt es auf dem Bereich kein richtiges Gebot, aber Hinweise. Aber in der Situation war das plötzlich eine Nebensache zur Hauptsache geworden. Und die Frau hat sich so empört, wie kann man sowas machen und so weiter. Und da denke ich, das ist manchmal echt problematisch, auch bei uns Christen, gell? Dass wir so Nebensachen, wird plötzlich in der Diskussion zu einer Hauptsache. Und wenn man mal so Kirchengeschichte liest oder auch sich so umhört, ist es ja oft so, dass gerade solche Nebensächlichkeiten zu Sonderlehren wurden von manchen Gruppierungen und Sekten. Und durch so Nebensächlichkeiten, die dann plötzlich zur Hauptsache werden, grenzen die sich ab von den anderen und kommen sich besser vor. Ja? Und ich denke, auch wir müssen da manchmal aufpassen, dass wir wirklich die Hauptsache bleibt. Ja? Und wie bei David hier, geht es auch ums Empören. Die Frau hat sich empört, weil die Person eben, die Leiche der Person verbrannt wurde. Aber was hat David gemacht? Er hat sich empört wegen seiner eigenen Sünde. Das ist etwas, wo man sich empören kann. Und so empören muss. Ich denke, David hatte da wirklich die richtige Herzenseinstellung auch dem Herrn gegenüber. Natürlich kann man über das andere mal diskutieren, was die Bibel empfiehlt oder was für Prinzipien es in der Bibel gibt. Aber so eine Nebensache dann dazu zu kommen, dass man sich empört und vielleicht darüber streitet und riesen Diskussionen aufkommen lässt und sich zweit, dann ist das zu einem falschen Stellenwert geworden. Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit. Ja, was ist wirklich richtig? Was willst du haben? Welche Schwerpunkte soll ich wirklich setzen in meinem Leben? Schwerpunkte setzen vielleicht auch in meinem Zusammenleben mit Verwandtschaft, Nachbarschaft, innerhalb der Gemeinde. Leite mich in deiner Wahrheit. Und dass wir nicht bezogen werden von irgendwelchen Stimmungen, Meinungen und Stimmen in der Gesellschaft vielleicht manchmal auch oder auch in unserem Umfeld. Ja, auch da wieder hier, leiten hat mit Wege, die ich gehe, zu tun, mit Entscheidungen, die ich zu treffen habe, leite mich in deiner Wahrheit. Dass das, was dir wichtig ist, auch wirklich mir wichtig wird. Ja, ein weiterer Aspekt hier in Psalm 25, den David auch beschreibt, ist, warum kann ich eigentlich Gott vertrauen? Warum kann ich Gott vertrauen? Also, ich meine, klar, wir Menschen können ja vielen Dingen vertrauen, nur macht das keinen Sinn. Ich kann der Wand vertrauen, aber ich kann vertrauen, dass es nicht einstürzt. Aber da vertraue ich eben denjenigen, der das gebaut hat, vielleicht unbewusst, ja, der das konstruiert hat, das Dach. Ich vertraue, wenn ich reinkomme, unbewusst, die haben das richtig gemacht. Ja, oder vielleicht vertraue ich darauf, das hat jetzt 10 Jahre gehalten, wie lange, das wird es auch noch die paar Stunden halten, wo wir drin sind. Also das ist auch eine Art Vertrauen, klar. Oder ich fahre über eine Brücke, wo schon 100.000 Autos drüber gefahren sind oder noch mehr, da vertraue ich natürlich, da denke ich mir gar nichts dabei, klar. Aber wieso kann ich Gott vertrauen? Wieso kann ich Gott vertrauen? Und da, über dieses Thema, oder das Thema behandelt eigentlich David, oder es ist ein Lied seines Herzens, aber bringt er zum Ausdruck, wieso er Gott auch vertraut. Und zwar wegen dem Wesen Gottes, weil Gott ist, wie er ist. Und das ist beschrieben in Versen 8 bis 14. 8, 10 und 14. Vers 8 heißt es, der Herr ist gut und gerecht. Gut oder wird auch übersetzt mit gütig. Eine Wesensart von Gott ist, er ist gütig. Was heißt gütig? Man kann es übersetzen eigentlich, Gott ist gut zu mir. Diese eine persönliche, positive Stellungnahme. Also wenn ich jemanden anschaue und ich bin ihm gütig, dann bin ich ihm positiv, persönlich gut gewillt ihm gegenüber. Also merken wir ja auch, also wenn ich kann jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich einem Menschen begegne, kann ich innerlich ihn ablehnen, weil er so komisch ausschaut oder komisch gekleidet ist oder mir vielleicht blöd kommt gehört, okay, dann mache ich zu, distanziere mich von ihm oder ich kann mich jemand zuwenden, eine persönliche Zuwendung. Und gütig heißt, ich wende mich jemand persönlich positiv zu. Und das ist auch von uns gefordert eigentlich, durch Nächstenliebe eigentlich, dem Mitmenschen persönlich positiv mich ihm zuwenden. Und das ist aber oft eine Willenssache von uns. Also. Aber das ist von Gott gefragt, das ist gesagt. Das Wesen Gottes ist, er ist gut zu mir, er ist positiv, hat eine positive Stellungnahme, durch Jesus Christus natürlich, zu mir. Und David hat es auch erlebt, dass Gott gütig war zu ihm, gut zu ihm war. Gott ist nicht ablehnend, sondern ist gut. Und da ist nicht Gott nur eine Kraft natürlich, sondern das sagt die ganze Bibel, Gott ist ein, ja, er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht, also in vielen Bereichen ist er uns doch irgendwo ähnlich oder gleich. Ob man auch hier, er ist nicht nur eine Kraft, ganz sicher nicht, sondern er ist eine Person, Gott, der es gut mit mir meint, der gütig ist. Also das ist das, was Paulus gesagt, David gesagt, erlebt hat und hier eben auch sagt. Vers 8, der Herr ist gütig oder gut und er ist gerade. Er ist nicht krumm, nicht wankelmütig, sondern Gott ist gerade. Was er zusagt, das hält er gewiss. Er ist gerade, auf ihn, er ist zuverlässig. Das ist ein Wesen Gottes. Ja, so wie David ihn kennengelernt hat und wie es sich Gott auch geoffenbart hat. Ja, und das nächste ist Vers 10, er ist gnädig. Gnädig ist noch mehr, eine Zuwendung, aber auch mit einem guten Tun. Also wenn jemand gnädig ist, jemand anders ist er nicht nur gütig, also dass er eine positive Stellungnahme hat, Einstellung hat zum anderen, sondern das mündet dann auch, indem er dann aktiv wird, etwas tut. Und das ist ja die Bibel auch voll davon, dass Gott hilft, dass er rettet. Er hat sogar seinen Sohn gesandt. Also durch Gnade ist er uns in seinem Tun entgegengekommen. Und auch in dem Vers 10 kommt zum Ausdruck ganz klar, und das ist auch ein Wesen Gottes, Gott ist treu. Gott ist treu. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Seine Aussagen sind zuverlässig. Er steht zu seinen Aussagen und er steht auch zu dir. Gott ist dir treu. Auch Vers 14 ist ein ganz interessanter Vers. Auch ein Wesen Gottes. Das wird unterschiedlichst übersetzt. Zum Beispiel Elberfelder übersetzt, er zieht ins Vertrauen. Er zieht dich ins Vertrauen, in sein Vertrauen. Luther übersetzt auch ganz interessant. Der Herr ist denen Freund. Der Herr ist ein Freund von dir. Gott ist dein Freund. Also es kommt ja das auch zum Ausdruck, er zieht dich ins Vertrauen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von dem Wesen Gottes. Gott teilt sich mit. Gott spricht zu denen, es geht hier weiter, die Ehrfurcht vor ihm haben. Gott spricht. Gott teilt sich mit. Aber mehr noch als sprechen, er zieht die Menschen in sein Vertrauen. Das heißt, er vermittelt Dinge. Ja? Gott ist also jemand, der sich wirklich mitteilt. Und das ist das Wesen Gottes. Er ist nicht nur so ein distanzierter Gott, der alles nur beobachtet hier, sondern er teilt sich wirklich sich selber mit. Er spricht zu dir. Ja, und ich denke und ich hoffe, dass es bei uns auch immer wieder der Fall ist, wenn wir stille Zeit machen, dass Gott wirklich zu mir spricht. Ja, wenn wir die Bibel vielleicht lesen, dass er wirklich zu mir spricht und mir Dinge klar werden vom Herrn her. Durch den Heiligen Geist ganz klar er zu mir spricht. Und mir Dinge ganz klar bewusst werden. Oder durch eine Predigt. Ja? Der Heilige Geist zu mir spricht. Und das ist das Wesen Gottes. Er ist nicht distanziert, sondern er möchte sich dir und mir mitteilen. Ja, warum kann ich Gott vertrauen? Weil Gott so ist, wie er ist. Deswegen kann ich ihm vertrauen. Weil er zuverlässig ist, also treu ist, weil er gütig ist, gnädig ist, weil er sich mir mitteilt und weil er geradlinig ist. Das waren die Verse 8, 10 und 14, wo das zum Ausdruck kommt. Ja, und wir kommen zum letzten Abschnitt eigentlich des Psalms, wo David sagt, wer Gott wirklich vertraut, der wird zum Überwinder. Es fängt in Vers 15 an. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Also David sagt, ich schaue wirklich auf den Herrn, ich bin ausgerichtet auf den Herrn. Wieso? Weil es in meinem Leben Netze gibt. Was ist ein Netz? Bild für ein Netz, was ist ein Netz? Damals gewesen?
Gefängnis,
ja, okay. Falle, genau. Vogelnetz, also eine Falle, ja. Genau, das ist dann das Bild dafür, also es ist zunächst ein Netz von Fallen, einer Falle, wo jemand gefangen wird, da entstehen Abhängigkeiten. Also es ist etwas, was den Menschen gefangen nimmt. Ja, das war jetzt hier der Ausdruck. Und es gibt viele Dinge, die uns gefangen nehmen können, oder? Im Leben. Und hier das David sagt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem ziehen, was mich gefangen hält. Und das kann unterschiedlich sein. Vielleicht Selbstmitleid. Also, allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Stimmt ja, oder? Also, stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht. Auch heutzutage, ich denke, was einen wirklich gefangen nimmt, ist, also das habe ich jetzt erlebt, bei einer Person waren die Verschwörungstheorien. Das hat die absolut gefangen genommen. Ja? Bis dahin, dass sie jetzt alles aufgegeben haben, weg wollen von Deutschland. Deutschland ist nur noch blöd. Woanders, wo immer das ist, ist es besser, aber nicht mehr in Deutschland. Die hat sich ihr Leben auch selber so schwer gemacht. Also sie war jetzt nicht gläubig, aber das war so das, was sie gefangen genommen hat, die letzten Monate vielleicht. Oder ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen besser, aber sie ist da drin in dem Loch und kommt da im Moment nicht raus. Ja, ich weiß nicht, was eure Netze sind. Vielleicht mein Netz ist etwas, was mich gefangen hält. Ja? David sagt hier, Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn, du bist meine Hilfe, denn du, ja, denn er wird meinen Fuß aus diesem Netz ziehen, das, was mich gefangen hält, wo ich gefangen bin vielleicht. Ja. Vers 16, auch was das, was den Menschen sehr oft belastet, ist Einsamkeit. Wende dich doch richtig zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Und David hat es immer wieder auch erlebt, dass die Menschen, denen er wirklich Vertrauen auch geschenkt hat, ihn verlassen haben. Und vor kurzem habe ich auch gelesen, die Menschen, die mit am einsamsten oft sind, sind Leiter, sind Führer, auch von Gemeinden. Ja. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die einsam sind. Keiner versteht sie wirklich. Ja. Und sie kommen sich so vor, dass keiner auf der ganzen Welt versteht mich und sie ziehen sich zurück und sind einsam. Einsamkeit. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Vers 17, auch etwas, was David wohl manchmal in Situationen erlebt hat und vielleicht auch gerade in der Situation erlebt hat, wo er diesen Psalm schreibt. Eine Übersetzung schreibt, sprenge die Fesseln, die mir das Herz zuschnüren. Also da gab es Ängste vielleicht, ja, etwas, was wirklich, und das erleben wir immer wieder bei Menschen, die wirklich ihr Herz zusammenschnüren, irgendwelche Dinge, die das Herz zusammenschnürt. Vielleicht Minderwertigkeitskomplexe, vielleicht Ängste, etwas, wo jemand gar nicht klarkommt. Die Enge meines Herzens. Vers 17. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Ja, Vers 18. Mühsal oder Nöte, hilf mir. Und auch wasche mich rein von allen Sünden. Auch das Vers 18, wissen wir, in dem Leben von David waren immer wieder auch Dinge, wo er wirklich Fehler begangen hat, auch Gott gegenüber. Und die haben ihn, also auch äußerlich, enorm viel gekostet und auch innerlich enorm viel belastet. Ja? Und das finde ich immer von der Bibel her also ganz gewaltig. Das ist ein Buch, wo ganz ehrlich ist, auch mit dem, was Menschen gemacht haben, aber auch, wie sie an diesem gelitten haben. Fehler, die sie gemacht haben und auch an den Fehlern dann letztendlich gelitten haben. Und doch Gott ihnen natürlich auch dann vergeben hat. Aber auch Sünde, auch im Leben des Davids, war so, dass das ihn ja, viel, viel gekostet hat. Ja, Vers 19 und Vers 20 noch. Sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Ich brauche deine Hilfe. Ja, Überschrift über diesen Abschnitt ist, wer Gott vertraut, wird zum Überwinder. Und das ist das, was David auch hier zum Ausdruck bringt. Wer wirklich Gott vertraut, der wird zum Überwinder in seinen Nöten, die oft schon da sind im Leben, in Problemen, in Schwierigkeiten vielleicht, vielleicht auch in einem Netz, wo ich gefangen bin, wird wirklich zum Überwinder, zum Besieger von vielen Dingen im Leben, wo ich wirklich Hilfe brauche. Und da möchte ich eigentlich schließen mit einem Vers aus dem nächsten Psalm, auch von David. Und das ist auch das, was er erlebt hat, eben in seinem Leben. Psalm 26, Vers 12. Da schreibt er, nun stehe ich auf festem, ebenem Boden. Ich habe Boden unter meinen Füßen. Oder Luther übersetzt, mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich habe Boden unter meinen Füßen. Und ich denke, das ist etwas, was David wirklich erlebt hat. Ja? In all diesen Turbulenzen in seinem Leben, in all diesen auch Auf und Ab, konnte wirklich sagen, ich habe festen Boden unter meinen Füßen. Ich kann in dem Leben, komme ich wirklich klar. Ich komme klar im Leben. Trotz Krankheit vielleicht, trotz der Schwierigkeit, trotz Verlassenheit, trotz Verrat von seinen Leuten um ihn herum, trotz manchen Problemen, die er sich selber eingepackt hat, trotz manchen großen Nöten, die irgendwo da waren. Daneben hat er auch viele Freuden erlebt und alles. Aber da geht es jetzt hier in diesem Psalm auch um viele Dinge, die ihn wirklich auch beängstigend haben, vielleicht zwischendrin. Aber für Kapitel 26, Vers 12, so auch Zeugnis von ihm: Mein Fuß steht auf festem Boden, auf ebenem oder auf rechtem Grund. Und ich will den Herrn loben in den Versammlungen oder mitten in der Gemeinde will ich den Herrn preisen. Ich darf wirklich zuversichtlich weiter in meinem Leben gehen, denn ich stehe auf festem Boden. Ja, Psalm 25, Überschrift: Der Herr steht mir zur Seite. Dieses Bewusstsein wünsche ich euch auch für kommende Woche oder dieses Erlebnis auch immer wieder innerlich, dass ihr wirklich erlebt, der Herr steht euch zur Seite. Auch wenn nicht jeder Tag die Sonne scheint, ich glaube schon die nächsten Tage, aber in meinem Leben weiß ich es nicht. Und ja, dass auch manche Dinge, die nicht so glatt laufen, ich wirklich weiß, der Herr steht zur Seite und ich kann ihm vertrauen. Amen.